I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself.
Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Also ich berichte aus meinem alltäglichen Leben aus Asien, aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Und für mich hier hat es nichts Spektakuläres gegeben. Es gab da draußen so ein paar Sachen. Also in Hualien war übrigens schon wieder ein Erdbeben, auch wieder ziemlich stark, also irgendwie Stärke 7 oder so. Und ist auch schon wieder ein Haus dort angekippt. Die Erde rumort tatsächlich hier so an dieser Bruchkante. Ich hoffe ja, dass sich das irgendwann mal erledigt hat. Und das Zweite, was auch, glaube ich, im Westen einigermaßen irgendwie durchgedrungen ist, das sind die extremen Regenfälle und Überschwemmungen in Guangdong und also in ganz Kanton eben. Also ich habe die Bilder gesehen und also Filme meistens auf irgendwelchen Netzwerken, auf irgendwelchen sozialen Netzwerken, also WeChat und so. Und ich muss schon sagen, das ist ganz schön extrem, was man da zu sehen bekommt. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt, das ist jetzt komplett zynismusfrei. Ich wundere mich wirklich, dass da so wenig Todesopfer zu beklagen sind. Also was heißt wenig? Es sind immer noch genug, jeder Einzelne wäre genug, aber es sind eben wirklich nur ein paar. Und wenn man sich das anguckt, mit was für einer Gewalt da das abgeht, oh Gott. Also ich meine, man kann sich ja mal ein paar Jahre zurückerinnern ans Ahrtal. Das war im Prinzip so diese Nummer so. Und da hat das natürlich dann, weil man in Deutschland auch auf sowas nicht vorbereitet ist, entsprechende Anzahl an Todesopfern gefordert. Hier ist man natürlich schon ein bisschen besser vorbereitet, schon etwas mehr gewahr solcher Sachen, eben auch Landslides und so weiter, aber natürlich hundertprozentig schützen kann man sich davor nicht. Also insofern ist das alles ganz schön bis jetzt glimpflich abgegangen und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, und ansonsten gibt's in Deutschland noch einiges zu berichten. Das will ich erstmal ein bisschen sacken lassen und da können wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge mal drüber sprechen. Und bei dieser Gelegenheit, ich suche mir hier so die Themen immer aus, wie ich gerade Lust habe, ehrlich gesagt. Also da sind auch Themen, die vielleicht gerade tagesaktuell sind und wo ich mir sage, nee, habe ich keinen Bock drauf und dann lasse ich die weg. Ich lasse mich aber auch gerne leiten. Also wenn jemand meint, nein, dieses Thema musst du mal ansprechen, dann werde ich das versuchen oder wenn es irgendwie geht. Also ich meine, man muss sich auch nochmal meine Situation hier vorstellen. Ich bin ein Angestellter in einer, ja, wenn man so will, in einer Marketingagentur, die sich um Marketing von China in Richtung Deutschland oder Dach eigentlich und von Dach Richtung China kümmert. Und das war's. Also ich bin kein Super-Experte, schon gar nicht auf politischem Gebiet oder irgendwas. Ich muss, und ich bin Gott sei Dank auch kein Politiker, das heißt, ich kann auch antworten, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich kann dir nicht erklären, was da ist. Da könnte man mich genauso gut zu Quantenmechanik befragen, da ja, habe ich auch keine Ahnung von. Und zu vielen anderen Themen auch nicht. Also ich beantworte gerne, wenn ich das kann und es gibt so zwei Themen oder drei, aber insbesondere eben zwei Themen, erneuerbare Energien und Kunst und solche Sachen in China, wo ich ein bisschen was zu sagen kann oder eben auch meine Hobbys, Musik oder so. Da kenne ich mich auch ein bisschen besser aus, da habe ich auch ein bisschen Hintergrundinformationen, kann einfach mehr dazu sagen, aber ja, also ich bin da eigentlich ziemlich dumm, wenn man so will. Und wer da Antworten sucht, jetzt mal völlig egal, ob die richtig oder falsch sind, meistens sind sie wahrscheinlich falsch, der gehe zu LinkedIn. Das ist das Netzwerk der Welterklärer, Politopis und Mentalcoaches. Da hat jeder, der auch nur mal zwei Wochen in China war, weil er von einer mittelständischen Firma irgendwo aus dem Schwäbischen nach Shanghai gesendet wurde, sofort alle Antworten auf alles. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Also ich bin wirklich immer wieder überrascht, was da auf LinkedIn losgelassen wird von solchen Leuten. Und ich gucke dann manchmal auch in die Biografien und sehe dann, ja, ich bin Coach, Trainer, Lecturer, Speaker und so weiter. Und das ist dann so ungefähr die Kompetenz, die einem da entgegenspringt. Natürlich sind da auch sehr viele Leute, die in irgendwelchen Think Tanks, habe ich letztes Mal was zu gesagt, arbeiten und die da so ihren Senf von sich geben. Aber ich bin wirklich jedes Mal erschrocken, was das ist. Also jetzt gerade auch zu den Themen, in denen ich mich wirklich gut auskenne, was da an völligen Kappes runtergebrochen wird, das ist schon erschreckend. Also bei LinkedIn diskutieren ist für mich so ein bisschen wie mit Taubenschach spielen. Es hat, glaube ich, keinen Sinn. Mal ganz abgesehen davon, dass mir die dort alle auch irgendwie zu schlau sind. Die wissen einfach alles. Und dann auch immer so dieser Stil, also dieser Duktus, der da verwendet wird, als wenn man irgendwie im Hörsaal steht. Und häufig werden dann auch Fremdwörter falsch verwendet. Und es gibt dann auch natürlich so das übliche Bullshit-Bingo. Das ist wirklich schrecklich. Also dieses LinkedIn-Netzwerk, ich weiß nicht, mir bestätigen wirklich viele Leute, dass sie sagen, ja, das LinkedIn hat mir geholfen, hier und da und so weiter. Und ich muss das auch glauben, weil also die Leute, die mir das erzählt haben, die sind durchaus, also denen glaube ich das. Oh, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Es ist mir einfach ein Rätsel. Oder aber der Algorithmus hat mir solche Leute untergejubelt, wo ich nur Staunen bekomme. Ich bin da trotzdem, weil ich da einfach meine Werbung abwerfe. Das ist eigentlich auch alles. Ich nehme da auch nicht an irgendwelchen Diskussionen teil, weil wie gesagt, mit Tauben Schach spielen, was soll das? Also wer einfache Antworten sucht, falsche Antworten auf komplexe Fragen zu Themen, von denen Leute überhaupt keine Ahnung haben, dann geht man zu LinkedIn. Ich habe die meisten Antworten nicht, selbst in meinem Fachgebiet auch nicht immer. Aber ich komme der Wahrheit ja dann doch manchmal schon einigermaßen nahe. Und ich habe jetzt auch gerade 3 Videos oder 3 Shorts veröffentlicht, wo ich solche Argumente mal ganz kurz zusammengefasst habe, beziehungsweise ist auch ein bisschen polemisch, auf wenige Sekunden einfach irgendwelche Aussagen in solchen Shorts-Videos, also hochkant und so weiter, kompiliert habe. Ich werde das mal verlinken. Wer es ein bisschen länger braucht, der hat mir Hans-Josef Fell gerade ein Video geschickt, das er einem chinesischen Medium gegeben hat. Und auch das werde ich verlinken. Da geht es um erneuerbare Energien und Kooperation China-Deutschland, beziehungsweise ja Kooperation aller Protagonisten auf diesem ganzen Planeten, um irgendwie die Kuh vom Eis zu bekommen. Also auch das verlinke ich mal in den Shownotes. Das war so die eine Sache, die ich zu tun hatte in dieser Woche. Eine andere Sache war, wir haben uns beworben bei einem weiteren Kunden, das nennt sich Pitch. Also ja, wir haben uns beworben um einen Auftrag. Ich meine, was anderes ist das nicht. Pitch hin, Pitch her. Und ich denke, dass wir zusammenkommen. Das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, aber es sieht gut aus. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist aus dem Bereich Kunst. Da werde ich dann zu gegebener Zeit ein bisschen mehr zu sagen. Kunst und Technik oder Fotografie auch, so dieser Komplex. Und das interessiert mich persönlich natürlich auch sehr, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, ich bin, wie gesagt, ich bin hier Angestellter in der Firma und ich bekomme jetzt, wenn ich solche Themen bearbeite, auch nicht mehr Geld. Wäre schön, müsste ich mal drüber reden mit der Chefin. Aber es ist natürlich was anderes, ob man als Ghostwriter für irgendeine Firma so einen Corporate-Artikel schreibt oder so. Das kann auch Spaß machen, das macht mir manchmal sogar Spaß, aber wenn das dann noch irgendwie zusammenkommt mit einem Thema, das mich überhaupt sehr interessiert, wie zum Beispiel Fotografie oder Kunst, ja, dann ist es natürlich schön und dann macht die Arbeit gleich doppelt so viel Spaß. Und deswegen freue ich mich auch eben auf dieses neue Themenfeld, das wir in der Vergangenheit schon mal bearbeitet haben. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere, wir hatten mal für die Firma Chamonix aus Haining, das ist ein Kamerahersteller, Sachen gemacht. Also die arbeiten zusammen mit Jobo in Deutschland, beziehungsweise werden weltweit vertrieben. Das sind sehr spezielle Kameras und will ich jetzt auch weiter gar nicht eingehen. Mit so habe ich damals so verschiedene Sachen gemacht und wir werden das wahrscheinlich jetzt auch mit der neuen Firma auch machen, dass wir da gemeinsam, was ich, mal fotografieren gehen oder irgendwelche Sachen. Das wird sehr cool, also bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, dass er Zeit hat und dass er sich auf diese Sache überhaupt einlässt, weil es ist schon ein bisschen was anderes als eben so eine Fachkamera, die er bisher verwendet oder die er ja selber baut, sich selber baut, seine eigenen Kameras, was ja im Übrigen auch sehr cool ist. Ich habe dazu mehrere Artikel geschrieben. Wenn ich das wiederfinde, werde ich das verlinken, unter anderem im Fotoespresso, wenn ich mich erinnere, und auch im Karteimagazin wahrscheinlich und noch irgendwo anders, keine Ahnung. Also der Artikel ist öfter mal erschienen in irgendwelchen Fotozeitschriften. Und in diesem Zusammenhang fahre ich jetzt auch morgen früh, also richtig früh, nach Shanghai zur Fotofair. Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass wir da hinfahren. Und auf der Fotofair werde ich dann auch ein paar Interviews machen, mich mit verschiedenen Leuten treffen. Da geht es auch ein bisschen darum, dass wir Influencer gewinnen, um für diese Produkte dann letztendlich so Guerilla-Marketing zu machen. Das ist eine Art des Marketings, die ein bisschen komisch ist oder so, aber tatsächlich sehr effizient ist. Also das muss man schon sagen. Bestimmte Werbearten, wie zum Beispiel Fernsehwerbung oder so oder Radiowerbung, die sind so dermaßen raus, finde ich, weil ich weiß gar nicht, wer noch einen Fernseher hat. Also ich kenne nur noch sehr wenig Menschen. Da muss man natürlich gucken. Das hat früher gut funktioniert, aber ja. Und auch Webseiten gibt es hier in China zum Beispiel nicht mehr, also kaum, sondern das Ganze wird beherrscht durch solche Medien wie Weibo oder Xiaohongshu oder WeChat oder was weiß ich alles. Also so diese ganzen, ja, SNS, obwohl das nicht stimmt, das sind eigentlich noch deutlich komplexere Gebilde, die es so in dieser Form ja in Deutschland gar nicht gibt. Douyin gehört auch dazu, aber auch das ist in China anders als das Pandang TikTok im Westen. Also die kann man, Douyin und TikTok kann man gar nicht so ohne weiteres miteinander vergleichen, obwohl man es natürlich macht. Man sagt ja, Douyin ist in China, TikTok, bla bla bla. Stimmt nicht ganz, aber um da mal so einen Überblick zu bekommen. Und all diese SNS haben aber auch so, oder SNS-artigen haben da natürlich auch so spezielle Ausrichtungen. Manche sind so im Bereich Bewertung groß, manche andere eher so Sachen, wo man tatsächlich eher soziale Kontakte pflegt und so weiter und so fort. Aber in all diesen Netzwerken spielen Influencerinnen meistens eine große Rolle. Und wenn man hier Produktmarketing macht, also für deutsche Produkte, dann kommt man um diese Sachen nicht herum, obwohl das auch so eine Sache ist. Ich kenne wirklich einige deutsche Firmen, die sagen, ja, wir machen hier eine Webseite auf Chinesisch, dann kaufen wir uns eine WeChat-App, kostet auch echt nicht viel Geld. Und dann geht das ab mit unseren Produkten. Das geht hundertprozentig schief. Das funktioniert so nicht. Sondern das Ganze ist ja viel komplizierter. Und das ist auch gut so, denn das ist ja genau das, was die Firma macht, in der ich arbeite. Also solche Sachen. Aber das ist natürlich auch, und wenn man es mal wieder runterbricht auf das, was wir früher auch gemacht haben, natürlich das Pflegen von Kontakten, von persönlichen Kontakten, von Netzwerken und so weiter. Denn ohne die geht es am Ende auch nicht. Ohne die finde ich auch diese Personen nicht. Die kann man auch nicht per E-Mail anschreiben. Das ist auch so ein Medium, das eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich bedauere das auch ein bisschen, dass das so im Sinkflug ist. Aber E-Mail ist eben auch so ein Auslaufmodell, eben genau wie Webseiten etc. Also diese Leute bekommt man eben zum Beispiel auf solchen Messen wie die Fotofair oder eben, indem man sich dann abends trifft, zum Beispiel im French Concession Quarter und da so ein paar Bier mit ein paar Künstlern trifft und dann eben so Sachen gemeinsam aufzieht. Und ich sehe das komplett positiv. Also das ist eigentlich so die Arbeit, die mir Spaß macht tatsächlich. Also mich mit Leuten zu treffen, bisschen Trash-Talk machen, bisschen unterhalten über die Kunstszene und so weiter. Also hier geht es teilweise auch wirklich um die Kunstszene, also um den Verkauf von Kunst oder Einkauf von Kunst, um den Kunstmarkt. Und ich weiß, was jetzt schon einige wieder denken, das sind doch alles Hurz. Ja, das gehört auch dazu. Also das ist so das, was ich die nächsten Tage vorhabe, mich mit solchen Leuten zu treffen und dann eben so ein bisschen zu netzwerken. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann sind wir auch in der Lage, der Firma, für die wir dann arbeiten, ein konkretes Angebot zu unterbreiten, um dann eben auch fair zu sagen, was wir machen können und welcher Aufwand das vor allen Dingen ist. Weil vieles ist eben auch anders als zum Beispiel in den erneuerbaren Energien. Also wenn wir jetzt im Bereich Kunst, Fotografie unterwegs sind, dann sind das teilweise komplett andere Wege, als wir die gehen würden im Bereich erneuerbare Energien. Teilweise sind die kongruent, aber in vielen Teilen eben auch nicht. Und das muss man jetzt erstmal ausloten. Damals, als wir für Chamonix gearbeitet haben, sind wir auch solche neuen Pfade gegangen und das war auch ganz gut. Leider hat uns dann natürlich Corona irgendwo da reingefunkt. Aber das ist eben auch jetzt schon wieder ein Augenblick her. Und ich habe auch gemerkt, jetzt nachdem wir das alles nochmal aufgetaut haben, was wir damals gemacht haben, dass sich vieles auch verändert hat. Also die Entwicklung in dem Bereich, gerade im Bereich SNS oder elektronische Medien hier in China, ist immer noch rasant. Und es passiert immer noch sehr, sehr viel. Apropos, da kann ich auch den Podcast von Alexandra empfehlen, die ja auch bei mir mal im Interview war und so. Alexandra kümmert sich nämlich genau um diese elektronischen Medien und was noch so dazugehört in China, stellt das dem Deutschen vor. Und das ist schon interessant. Also Alexandras Podcast, der ist jetzt auch nicht mehr, leider nicht mehr so oft zu hören, aber den kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer sich dafür interessiert. Am einfachsten ist natürlich mich fragen und ich mache dann Angebote oder so. Ja, oder auch nicht. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen jetzt hier. Wir sind eine kleine Firma und wollen auch nicht größer werden, weil das ergibt keinen Sinn, das hier zu skalieren. Wir haben im Augenblick gut zu tun. Und ich spüre auch so ein bisschen, dass es manchmal ein bisschen zu viel ist vielleicht. Aber egal, wer sich dafür interessiert, in China Produkte zu bewerben, beziehungsweise überhaupt erstmal zu checken, ob diese Produkte laufen. Also letztens hatte ich auch, das ist nichts geworden, deswegen kann ich das hier auch erwähnen, ein Hersteller von Fenstern. Also die stellen dreifach verglaste Fenster her. Die stellen die tatsächlich auch in China schon her, teilweise jedenfalls. Und wollten damit in den chinesischen Markt. Und ich persönlich sehe das wirklich sehr positiv. Es gibt hier neue Energieschutzverordnungen und so weiter. Also es wird so wie in Deutschland auch hier kommen, dass man die Gebäude einfach besser isoliert als zum Beispiel das Haus, in dem wir hier wohnen. Das ist eine Einfachverglasung und anderthalb Steine ohne Isolierung, irgendwas. Also das ist ein Standard, den es in Deutschland, glaube ich, so nicht mehr gibt, aber hier eben noch sehr häufig, noch sehr verbreitet ist. Gerade im Neubau oder so finden solche Produkte jetzt natürlich Eingang. Und da sind deutsche Fensterbauer nach wie vor auch gefragt. Und es gibt auch schon einige hier in China, wie gesagt, das ist der eine Kunde, und auch andere, die da schon hier unterwegs sind. Und gerade solche Produkte im Bereich Energy Saving ganz allgemein, da sehe ich eine ganz gute Chance, hier in China was zu vertreiben. Aber das ist nicht nur eine Frage des Marketings, das ist auch eine Frage des Kapitals, das man aufbringen kann. Weil man kann hier nicht klein anfangen und dann wachsen, wie das ein Mittelständler am Untermain macht oder so. Sondern hier muss man gleich zu Anfang schon mit deutlich mehr Kapital ankommen. Das ist auch ein Problem, dass die Liquidität vieler deutscher Unternehmen und vieler deutscher Mittelständler nicht gut ist. Also die haben zwar volle Auftragsbücher und gut zu tun und haben die besten Produkte der Welt, aber sie haben so gut wie keine Liquidität, um große Investitionen zu tätigen. Und wenn sie diese Liquidität aufbauen wollen, dann braucht das sehr lange Zeit. Und ja, das geht in China natürlich nicht. Das heißt, dann ist die ganze Sache schon wieder gegessen. Also hier muss man deutlich flexibler sein und man muss wirklich sehr liquide sein. Natürlich gibt es dann auf der anderen Seite auch wieder Firmen, die sagen, ja, wir geben dir das Geld. Und das sind auch, wie gesagt, also unsere Tochter arbeitet eben als Finanzmanagerin. Das geht auch deutlich einfacher als in Deutschland. Aber gekauftes Geld ist trotzdem teuer. Also irgendwann muss man es mal zurückzahlen. Und da ist, wenn ich jetzt die Firmen vergleiche, da sind teilweise wirklich chinesische Firmen einfach von sich aus. Die haben das Geld von zu Hause mitgebracht, deutlich liquider eben als der deutsche Mittelstand. Was schade ist, aber da würde ich mir anstelle der deutschen Banken bzw. der deutschen Finanzierer auch mal Gedanken machen, wie man solche Firmen hier in China unterstützen kann. Denn wie gesagt, solche Firmen haben Potenzial. Gerade so im Bereich Energy Saving hat Deutschland nach wie vor noch so ein bisschen, ich würde sagen, ganz kleines bisschen die Nase vorn. Und das könnte man sogar ausbauen. So, also das mal dazu. Wie gesagt, ich bin die nächsten Tage unterwegs und die nächste Woche wahrscheinlich auch noch, aber ich werde auf jeden Fall das irgendwie hinkriegen, dass ich dann zum nächsten Mittwoch oder Donnerstag wieder eine Folge rausbringe. Es ist im Augenblick wirklich schwierig für mich hier da so zu lavieren. Zumal auch immer Meetings jetzt mit Deutschland und dieser verdammten Sommerzeit, das bringt alles so ein bisschen durcheinander. Naja, was ich machen werde auf jeden Fall ist, ich werde hier podcast-technisch einiges verändern. Und zwar habe ich ja hier so eine selbstgebaute Butze. Das ist also eigentlich ein Pappkarton, wenn man es mal so ganz ernsthaft, sieht von außen nicht so aus, aber es ist wirklich ein Pappkarton, der innen drin mit Mollton ausgekleidet ist und wo Mikrofon drin steht und Lampe und Computer und alles. Also so ein kleines, winzig kleines Tonstudio so. Und das war auch alles ganz okay. Aber ich will das jetzt ein bisschen verbessern und zwar auch so, dass ich da drin stehen kann. Das kann ich im Augenblick nämlich nicht. Ich muss sitzen und ich habe schon gemerkt, dass ich im Stehen deutlich besser reden kann. Wie schon mal gesagt, ich rede frei. Das heißt, ich habe hier keinen Skript irgendwie vor mir liegen und ich will das auch nicht. Und das heißt, wenn ich frei rede, muss ich auch mit meinen Händen irgendwas machen. Und das geht wirklich nur im Stehen. Im Sitzen ist das wirklich, das ist so krampfig. Und wenn ich wirklich mit den Händen was mache, dann wackelt das Mikrofon und dann fängt das an so zu scharren hier. Und das will ich alles nicht. Deswegen baue ich jetzt mein kleines Tonstudio um in einen Steh- und Sitzstudio oder so ähnlich. Ich habe mir schon so ein bisschen Material besorgt dafür und ja, wenn ich dazu komme, das ist also mein neues Bastelprojekt, dann ziehe ich das so am Wochenende durch. Mal sehen, ob ich das schaffe. Wahrscheinlich nicht. Also dann irgendwie im Laufe der nächsten Woche, wenn ich wieder zurück bin, dass ich dann ja das hier mal ein bisschen verändert habe. Ich bin mal gespannt, ob sich das wirklich auswirkt, weil so richtig hören tut man das am Ende wahrscheinlich nicht. Ist aber auch egal. Für mich ist es einfacher und bequemer, im Stehen zu reden. Ja, dann noch eine Sache. Ich plane auch mal wieder so ein Frequently Answered Question Ding zu machen. Es kommen immer mal wieder Fragen rein wegen Einreise und solche Sachen. Ich habe das ein bisschen gesammelt und ich werde das dann irgendwann auch mal abarbeiten. Aber das will ich auch heute nicht machen, weil ich will das heute mal wieder einigermaßen kurz halten. Aber eine Sache, wo man ganz gut Hilfe bekommt, also das ist entweder die Facebook-Gruppe, die ich administriere und moderiere, Deutsche in China. Da findet ihr Hilfe. Das geht auch relativ schnell tatsächlich, wenn da einer eine Frage reinschmeißt, kommt ziemlich schnell eine Antwort. Aber es gibt auch schon seit Jahren, das gab es schon bevor ich nach China kam, das nennt sich shanghai.com und zwar Shanghai auf Deutsch, also schangai.com. Und das heißt jetzt zwar shanghai.com, aber das ist im Prinzip so ein Expat-Netzwerk und da sind alle Städte drin. Hanzhou glaube ich nicht, aber egal. Da kann man schnell, das ist so wirklich ein ganz klassisches Forum, so wie man das kennt von früher und so, wo man seine Fragen reinschmeißen kann, wo man sich dann aber eben auch persönlich mit den Leuten treffen kann. Und dann dort Hilfe bekommt, wenn man das braucht. Also es sind immer wieder die gleichen Fragen. Also wie ist das mit WeChat? Kann ich das als Ausländer machen? Ja, kann man als Ausländer. Ist gar nicht schwer. Einfach installieren, von jemandem Geld draufladen lassen oder selber draufladen. Kann man auch in der Bank machen lassen. Ist ganz einfach. Und dann hat man Cash oder ja praktisch so eine Wallet in diesem WeChat oder in diesem Alipay, also Shifubao. Und dann kann man das benutzen. Wie ist das mit den Zugtickets? Ganz einfach, online buchen mit WeChat oder mit Alipay bezahlen und dann geht man mit seinem Pass einfach ans Gate und checkt mit seinem Pass ein. Es ist wirklich so einfach und so weiter. Also das sind immer so Fragen in diese Richtung. Wie ist das? Wie oft kann ich einreisen mit diesen 14 Tagen? Ja, so oft wie man will. Bis jetzt jedenfalls, da gibt es keine Regelung zurzeit. Und so weiter. Also da gibt es so Fragen, die immer wieder auftauchen. Es gibt aber auch so ein paar Fragen, die kann ich nicht mit zwei Wörtern beantworten. Das ist zum Beispiel, wie ist das mit Krankenversicherung, mit überhaupt, wenn einem was passiert und so weiter, was man da macht. Das ist etwas umfassender und das ist leider auch nicht so ganz einheitlich in China. Also das ist mal hier so und mal da so. Da muss ich mich auch ein bisschen drauf vorbereiten und das werde ich dann im Einzelnen mal machen. Wer da noch so Fragen hat, auch die bitte reinwerfen. Ich werde mich dann darum kümmern. Also, so, das wär's für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Und jetzt kommt Reklam.
Die SNEC PV Expo wird vom 11. bis 15. Juni 2024 im National Exhibition and Convention Center Shanghai stattfinden. Als internationale und weltgrößte Veranstaltung dieser Art versammelt die SNEC über 3.100 Unternehmen auf einer Fläche von über 400.000 Quadratmetern. Die Ausstellung deckt alle Aspekte der Photovoltaikindustrie und mit ihr verbundener Bereiche ab. Mehr als 5.000 wichtige Gäste sind eingeladen, an dem parallel verlaufenden Kongress teilzunehmen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.